willkommen zum Podcast It's All About von Henne und Jens. Heute zu Gast, wir haben schon eine lustige Runde davor gehabt. Ein guter alter Kollege, Freund, der Olsen bei uns. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Olsen, wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen über dich erstmal, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung, beziehungsweise also für die, die dich nicht kennen und so. Was treibst du in letzter Zeit? Was geht bei dir?
Ist eine gute Frage. Ich arbeite wenig und lebe viel.
Ich bin so stolz auf dich.
Du kannst noch viel von mir lernen. Ich habe ein Künstlerprojekt Olsen und ein Songwriter-Leben auch für andere und schreibe gerade ganz wenig für andere, aber mache viel für mich tatsächlich. Das mache ich so den lieben langen Tag. Und jetzt gerade erwischt ihr mich relativ auf einem verkaterten Fuß, was witzig ist. Ich will nicht
Hast du ein leichtes Käterchen?
Ich habe ein kleines Käterchen.
Oh, wie schön.
Und das Witzige ist, das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, als ich bei euch im Studio war in Charlottenburg 2012, da hatte ich auch ein Riesenkäterchen. Ich frage mich, ob es jetzt 11 Jahre später immer noch derselbe Kater ist oder einfach der 100. Aber scheinbar, immer wenn wir uns sehen...
Ich dachte vorher, ob ich deine Stimme etwas höher in Erinnerung hatte. Aber ich muss sagen, es steht dir. Ja,
vielen Dank.
Wirklich.
So eine mystische Rauheit.
Ne? Nee, wirklich echt geile Stimme, Alter. Danke.
Ich hatte heute Nacht einen ganz strange Traum. Vielleicht war es auch Realität. Ich habe MC Fitti im Olsen-T-Shirt gesehen. Kann das sein?
Genau das ist gestern passiert. Mir wurde auch gestern die private Telefonnummer von Philipp Amthor geairdroppt. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Wollen wir mal anrufen, fragen, wie es ihm geht?
Gerne, aber nicht über mein Handy.
Also erstmal viel wichtiger, wo warst du denn gestern?
Es gibt vom Diffus-Magazin ein neues Format, das heißt KDV, Kreis des Vertrauens, wo die 30, 35 MusikerInnen in eine Bar schmeißen und dann denen ganz viel Alkohol in den Rachen werfen und die dabei filmen.
Ach, ist ja geil. Ja,
und ich habe gestern mir zur Aufgabe gemacht, das Ding zu kippen. Also ich wollte, dass es eskaliert. Ich wollte, dass es brennt. Es hat nicht funktioniert leider. Die waren ein bisschen verhalten, die Menschen.
Ja. Wer war denn noch dabei?
Ja, da hörst du mich auf.
Bei MC Fitti, reicht mir.
Simon Gose, Johann war da, Nils Bokelberg, falls ihr den noch kennt.
Ja.
War Fitti wirklich da? Nee.
Doch,
wirklich? Also ernsthaft? Im
Olsen-T-Shirt, ja.
Ach, nicht dein wirklich?
Ja, da wurden am Anfang Fotos gemacht.
Du weißt mir da. Jetzt weiß alles.
Am Anfang wurden Fotos gemacht von jedem und die wurden dann die Veranstaltung über auf T-Shirts gedruckt, was keiner wusste. Und am Ende, super nice Idee, und am Ende sind wir mit so einem Karton rumgegangen, jeder hat ein T-Shirt gezogen und MC Fitti hat mich gezogen.
Also, das ist eine richtig dumme Idee, aber richtig geil.
Voll, richtig dumme, gute Idee.
Ja. Welches Shirt hattest du gezogen?
Ich hatte irgendein Mädchen, was ich nicht kannte, gezogen.
Shereen.
Und das musste ich aber tauschen, weil ihr Freund wollte das haben. Und dann habe ich Wassermann bekommen. Das ist so eine junge Rapperin,
die
ich auch sehr cool finde. Und es ist auch ein super Shirt. Also ich werde es tragen.
Jeden Tag.
Ja.
Geil. Erzähl mal ein bisschen musikalisch, was wir haben uns also kurz für die Leute, wir haben uns ja vor 100 Jahren getroffen. War das über BMG, über unseren Verlag?
Das war ich habe damals bei Sony ATV gesigned und da war Mille noch bei Sony ATV, aber ich glaube relativ parallel zu meinem Signing ist er rübergewechselt zur BMG und der hat mich dann euch nahegebracht wegen Albumproduktion.
Was ja Quatsch war, ne?
Ja, ihr habt einfach nicht abgeliefert. Ich war so, ey Mille, das sind Kumpels von dir und so, die, klar, wir können irgendwie Logic bedienen, aber gut sind die jetzt nicht.
Nee, krass, und dann, also es war unser erstes Treffen irgendwie vor 100 Jahren, gefühlt in meinem alten Studio. Und was, wie ging es ab da für dich weiter? Da warst du auch noch ziemlich am Start aufbaumäßig, ne?
Da wusste ich überhaupt nicht. Da habe ich aber auch bei ganz vielen Produzenten gesessen. Da wusste ich überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Soundmäßig. Dann war ich bei Bistram ein halbes Jahr.
Ja.
Mit dem versucht, dann ein Album auf die Beine zu stellen und habe es dann am Ende mit den Bee Gees gemacht. Daraus ist dann Ballonherz entstanden. Ja. Mein erstes richtiges Album bei Major auch. Und danach wurde einfach so ein bisschen mal hier ein Album gedroppt, mal da ein Album gedroppt.
Ja.
Ich wurde mal hier beim Major gedroppt, mal da beim Major gedroppt. Aber irgendwer wirft mir immer wieder Geld in den Rachen und glaubt an mich. Also, alles gut.
Jesus, du hast wirklich eine riesenlange Laufbahn hinter dir. Und du bist ja auch ein fantastischer Musiker, muss man auch dazu sagen. Also ohne Scheiß. Mich wundert nicht, dass Leute an dich glauben. Und du hast ja auch immer geil abgeliefert.
Dankeschön.
mit Ballonherz war ja wirklich ein Riesenerfolg. Also es ging ja wirklich durch die Decke gleich mit dem Debütalbum, ja. Riesengroß, vor allem sehr schnell sehr in diese Posterboy-Ecke, nenne ich es mal. Da hast du dich aber auch ein Stück weit selber platziert, finde ja. ich, so über die Songauswahl und über die Art und Weise, wie die Videos liefen und so weiter. Ich glaube, danach war es erstmal ein bisschen schwerer, davon so wegzukommen. Ich hatte das Gefühl, du warst zwar in der Ecke, wolltest da aber relativ schnell raus und hast da eigentlich keinen großen Bock drauf gehabt. Erinnerst du dich noch dran vor 10 Jahren, wie das Gefühl war, so plötzlich überall erkannt, alle wollten was von dir, alle haben dir gezogen, der neue James Dean, der Rapmusik auf dem Cover, von Magazin und so weiter?
Eigentlich habe ich mich ganz wohl in der Rolle gefühlt tatsächlich, okay. des Posterboys, das hat mir schon ganz gut gefallen. Ich war natürlich zu der Zeit der meistgehasste Rapper Deutschlands, weil ich der Erste war in so... Ja, in so Outfits, die vielleicht eher so ein bisschen feminin aussahen, das so super eitel auf meine Frisur geachtet, verwegen in die Ferne geschaut mit zusammengebissenen Kieferknochen und so, ne? Und fanden die Leute super weird. Da war halt irgendwie gerade Haftbefehl angesagt und dann kam ich halt um die Ecke und hab von irgendwie meiner Jugend gesungen. Und da habe ich sehr, sehr viel Hate abbekommen. Und ich glaube, daraus hat sich so sowohl bei mir als auch bei meinem Team so eine Aversion entwickelt gegenüber dem Produkt Olsen, wie es war. Und alle waren so, ja, jetzt zeig den mal. Du bist doch auch ein krasser Rapper. Und jetzt zeig den mal, was du kannst und so. Und wir müssen vielleicht wieder weg von diesem Posterbeutel. Und das hat eigentlich so ein bisschen dieser Karriere so vorerst das Genick gebrochen, weil die Leute haben sich gerade darauf eingelassen. Und dann habe ich das wieder verstoßen, wie so ein ungewolltes Kind. Ich hätte es einfach durchziehen müssen. Ich hätte einfach Ballonherz 2, 3, 4, 5 machen müssen und dann wäre es, glaube ich, nochmal ganz anders abgegangen.
Ich hatte aber auch das Gefühl mit der Platte, es war eine gute Platte, mir hat es Spaß gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, wie bei ganz, ganz vielen anderen, dass es kalkuliert war und dass es fake war, sondern das warst du. Ja, das war so eine echte Nummer, es war von... Du hast von dir erzählt, du hast von deinen Emotionen erzählt und ich finde ein Stück weit, das ist auch so, was deine Karriere ausmacht. Es ist sehr, ich meine es gar nicht böse, aber es ist sehr ich-zentriert.
Ja, voll.
Also es ist nicht so, ich erzähle die Welt und erkläre, was draußen passiert, sondern ich erzähle, wie ich die Welt spüre und was es mit meinen Emotionen ausmacht. Ja. Und ich glaube, das ist super schwierig, weil du es gerade gesagt hast, du wurdest gehatet dafür, Rucksack-Rapper etc. pp. Dabei warst du mir ehrlich.
Ja.
Und der Rest da draußen, der dann Gangster-Rap gemacht hat, war ja definitiv nicht ehrlich. Also von denen waren ja ein Großteil Mittelschicht-Kids, die dann irgendeinen Scheiß erzählt haben und du hast ehrlich erzählt. Und das hatte ich damals schon so nicht verstanden, weil ich dachte, warum ist Deutschland jetzt nicht bereit für so eine Art von Musik, die trotzdem ehrlich ist und nennen wir es schön. Schön ist auch.
Ja, ja. Voll. Ja, das ist aber schön, dass du es sagst, aber eigentlich ist es auch das, ich bin überhaupt nicht, wie du schon sagst, ich bin überhaupt kein politischer Rapper oder gesellschaftskritischer Rapper oder Sänger, sondern es ist alles immer nur so meine Emotionen, über die ich rede, die natürlich bedingt ist durch all diese äußeren Einflüsse und Umstände. Aber ja, das ist das, was ich mache und das, was ich am besten kann, glaube ich auch einfach. Und das ist auch nicht so, wofür ich mich schäme. Und ich bin auch ein totaler Phasenmensch und ich war vor einem Jahr anders, als ich jetzt bin und werde in einem Jahr anders sein, als ich jetzt bin. Und finde eigentlich das schön, dass man das einfach nach außen trägt und sagt so, ey, so fühle ich mich gerade. Vielleicht ist es auch ein Gefühl, was man nachher, wo man nachher denkt, boah, das ist ja komisch, wie ich mich da gefühlt habe und das musste ich jetzt mit der Welt teilen. Aber ich glaube, das ist irgendwie die ehrlichste Form, Musik zu machen tatsächlich.
Jetzt für mich als Konsument, wir kennen uns nicht wirklich gut, also ich kenne dich persönlich nicht so richtig. Für mich als Konsument, und vielleicht tue ich dir da Unrecht, ich weiß es nicht, fühlt es sich jetzt an, mit hier deine Blumen-IP, dass du zum ersten Mal seit langem wieder komplett bei dir bist. Irgendwie bei vielen anderen Songs, bei vielen anderen Geschichten, die du gemacht hast, beispielsweise Lieblingssongs mit Larry und so weiter, hatte ich immer so das Gefühl, du hast Dinge versucht, um teilweise auch Leuten zu gefallen und teilweise auch dem Algorithmus oder den Medien zu gefallen und hast verschiedene Sachen ausprobiert, was dich dazu gebracht hat, wo du jetzt gerade bist. Und hier deine Blumen-EP, das ist so, ich durfte es schon komplett hören, also auch die, ich glaube, 2 Songs sind noch unreleased oder ein, ja. Ich weiß nicht. Und es war so bang, also es war so völlig, mich hat es total ergriffen, mich hat es total gegriffen. Ich hatte gleich Gänsehaut so und ich habe wieder gefühlt, dass du einfach nur nackt und ehrlich bist. So.
Ja.
Und auch die Musik so machst, wie du sie machen möchtest.
Voll, ja, das, voll. Das ist nämlich auch das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, nee, nicht das erste Mal in meinem Leben, aber das erste Mal seit bestimmt 10, 12, 13 Jahren, dass ich Musik nicht gemacht habe, um Musik zu machen, sondern weil ich nicht anders konnte, als Musik zu machen in diesem Moment. Und das ist nichts, wo ich dachte, ich will jetzt mal so ein Konzeptalbum machen oder ich will jetzt mal das ausprobieren, sondern es ist einfach so, wenn ich jetzt keinen Song schreibe, explodiere ich, glaube ich. Und das ist so die ehrlichste Form, wie ich je Musik gemacht habe, glaube ich. Und deswegen spürt man das auch, glaube ich. Und
also spürt es in jeder Silbe. Ja. Also wirklich ein sehr therapeutischer Moment vielleicht, auch eine sehr therapeutische EP, die mich, also wie gesagt, die hat mich echt weggehauen. Wirklich. Also,
danke.
Danke. Wirklich. Ich muss danken, weil ich muss darf zuhören. Fand ich wirklich super, super schön. Ich weiß auch, dass da davor eine Platte geplant war, die du komplett verworfen hast, gesagt hast, die mache ich jetzt nicht mehr, sondern ich mache jetzt das Ding. Kommt, glaube ich, wann kommt es raus? Im Juni, die EP?
Im Mai. Also Im Mai die noch, Songs okay. kommen ja regelmäßig ja. raus, im 2 Wochen Abstand. Jetzt ja. liegen noch 2 vor uns und am 12.05. ist dann die ganze EP draußen. Am
12.05. ist sie draußen, ja. Dann geht es im November auf kurze Clubtour.
Genau.
Und wie geht's dann weiter?
Nächstes Jahr Stadiontour. Stadion. Das ist eine gute Frage. Wie geht's dann weiter? Ich glaube, einfach weitermachen. Ich glaube, dass ich jetzt nach dieser sehr schweren EP vielleicht etwas sommerlicher wieder werde. Und ein bisschen leichter. Und ich will den Sommer der Liebe einläuten. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch musikalisch, nachdem ich jetzt den Winter der Nichtliebe hatte. Und hoffe dann einfach irgendwie darauf aufbauen zu können. Ich glaube, das Momentum ist gerade wieder ganz gut bei mir.
Ich habe auch das Gefühl. Was ich auch sehr, sehr mag, ist die visuelle Arbeit, die dahinter steckt. Also ich mag die Bilder mit den Blumen. Ich mag die Videos total, alle im gleichen Zimmer. Und auch da vielleicht ein paar künstlerische Fragen zu dem Video. Und du musst sie gar nicht beantworten. Was mir auffällt, ist, warum ist da ein Riesencover vom 032-10 Magazin? Hat das eine hintere Bedeutung oder war das einfach nur ein geiles Magazin? Ich will es mir zeigen.
Wir haben die Idee für diese Videos ist daraus entstanden, dass ich gesagt habe, ey, seit dieser Trennung, die ich da verarbeite, in den ersten 31 Tagen war ich entweder feiern oder ich war in meinem Schlafzimmer, hab kurz geschlafen und bin dann in meinem Schlafzimmer an den Schreibtisch und hab da einen Song geschrieben, bis es dunkel wurde und bin dann wieder feiern gegangen. Ich hab gesagt, eigentlich einen Monat lang war ich entweder irgendwo in einem Club oder in meinem Schlafzimmer. Und dann hat jemand gesagt, na dann lass uns doch einfach alle Videos in deinem Schlafzimmer drehen. Und dann war ich so, ja, aber vielleicht nicht in meinem Schlafzimmer. Also haben wir dann etwas angemietet und dann habe ich einfach alle Sachen aus meiner Wohnung, die man so irgendwie in 2 Umzugskartons packen konnte, da reingepackt und haben die da aufgestellt. Irgendwie diese Nummer 1 Awards, dann dieses Bild von den Nutzen, das steht einfach bei mir normalerweise im Wohnzimmer. Und das ist da sehr prominent, stimmt. Und das fällt in jedem Video so ins Auge, ne? Aber das ist einfach nur so, das sind Sachen, die halt bei mir zu Hause rumstanden, die wir dann dahin gestellt haben. Aber es hat keine tiefere Bedeutung.
Wenn man aber die 31 nimmt und dann die 32 nimmt, hat es doch eine Bedeutung. Ab dem 32. Tag dann clean, was den Kopf betrifft.
Oh. Genial.
Also
so war es gemeint, genau. Ja, genau, so hatte ich das gedacht. Witzig.
Lustig. Ja. Eigentlich passt 31 Tage und dann kommt der 32. Tag. Stimmt. Und damit ist abgeschlossen.
Er denkt gerade, fuck.
Nein, aber manchmal passieren solche Dinge ja auch unbewusst.
Ja.
Also hat ja einen Grund, warum du genau dieses Cover mitgenommen hast. Und irgendwie, vielleicht passieren so Dinge manchmal wirklich unbewusst. Witzig. Und auch bei deinen Instagram-Stories hast du ja auch diese 31 Tage verarbeitet. Mhm. Das sind wir gerade am Tag 20.
Ja.
Bin gespannt. Also es kommen noch 11 Tage, nehme ich an.
Ja, es kommen noch 11 Tage.
Bin sehr gespannt. Diese Foto-Love-Story, wie auch immer.
Das ist wirklich ein Heartbreak-Diary.
Heartbreak-Diary, auch schön. Wirklich, wirklich toll.
Danke.
Feiern spielt bei dir auch extrem zentrale Rolle. Man hat das Gefühl, du lebst in Berghain. Also ich glaube, jedem zweiten. Grüße gehen raus an Dominik Benzel übrigens. Ja, Barchef in Berghain, guter alter Freund. Du brauchst dieses Feiern, du brauchst dieses Loslassen, du brauchst diesen Kopf ausschalten, dieses Wegtreten auf eine Art und Weise.
Ja, unbedingt. Also das ist auch das, wo ich meine größte Inspiration draus ziehe, aus dem Nachtleben und immer schon auch. Also es zieht mich da total hin, also wirklich wie Motten ins Licht.
Krass.
Das ist wirklich krass. Also es ist so, ich weiß nicht, warum mich das so anbockt, aber ich liebe es einfach. Und ich liebe auch so einen Tag wie heute. Ich sitze hier, ich habe einen unglaublichen Kopfschmerz. aber
willst du eine Aspirin haben?
Hast du einen?
Ja, klar.
Oh, vielen Dank. aber ich hatte einfach einen unglaublich witzigen Abend gestern. Ich habe mich auf dem Weg hierhin totgelacht. Man ruft so Freunde an und erzählt denen, was passiert ist. Und ich zehre total davon. Also es gibt mir so gute Gefühle. Ich lache mich heute noch ein paar Mal tot darüber, wenn mir Dinge einfallen, die gestern Abend passiert sind.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass mir jemand die Telefonnummer von Philipp Amthor geairdroppt hat.
Wie geil, Alter. Bist du viel in Berghain, oder was?
Nicht viel. Also schon vielen Dank.
Oh. Ja,
ich jetzt hier Aspirin bekomme, ist ja herrlich.
Das ist ein Tonstudio. Hallo.
Na, ich habe es irgendwie jetzt neu entdeckt nochmal und ja, merke einfach, wann immer in der Telegram-Gruppe nicht steht, danke dir, die Schlange ist bis zur Kreuzung oder bis zum Baumarkt, dann zieht es mich da schon hin sonntags. Aber auch so wirklich auf Sonntag, 11 Uhr,
mittags. Bist du der Profi-Raver?
Ja,
genau. Ja, ja, klar, die, ja. Also alle Profis gehen Sonntagvormittags hin. Ist sehr, ich traue mich da ja einfach nicht rein. Grundsätzlich irgendwie, mir ist es zu, es wird zu groß alles. Ich bin zu klein für den Laden. Wäre ich so groß wie du, wenn ich easy reingehe.
Du bist nur da drin, du wirst ja wohnen.
Aber du bist der Rave-Musik einfach auch verfallen.
Ja, voll. War ich immer schon tatsächlich. Ich bin eigentlich ein Raver im Körper eines Rappers.
Ja, yes, so geil. Ja. Ach, schön. Und ja. Hast du aber mal Ambitionen gehabt, auch selber in die Musikrichtung irgendwie? Oder?
Hätte total Bock, aber das kann ich mir jetzt nicht auch noch. Das kann ich mir nicht auch noch auf.
Nee, aufhalten. Da bist du zersägt.
Ja. Da gibt's ja schon einen Henne.
Ja, genau. Nee, aber ich find generell, es ist total spannend, irgendwie Rap mit noch mehr Elektronik zu verbinden.
Und aber es ist gerade ja auf einem sehr guten Weg.
Ja, aber was in dem Maße, wo es stattfindet, kommen immer noch Leute zu mir und sagen, hör das mal an, das ist schon so voll, so wie du machst. Jetzt sage ich, nein, Mann, das ist fucking Dance mit fucking Pop-Synthesizer. Das ist keine Clubwelt im Rap noch nie gewesen, ehrlich gesagt.
Ich wollte es gerade sagen, ich finde die meisten Sachen, die in die Richtung gehen, einfach viel zu hinkonstruiert. Ich mag, ich weiß gar nicht, was ich bisher gehört habe, was mir echt gut gefallen hat.
Also es ist ja auch, was versteht man unter Clubmusik? Und in der Regel versteht das Management eines Rappers nichts von Clubmusik.
Ja, yeah, ja. Aber es passieren gerade durch diese TikTok-Welt so ganz viele so Mash-Ups.
Ja, aber geil.
So harte Techno-Songs mit so Rap-Songs gemixt werden.
Ah, okay.
Und da entsteht gerade wirklich so ein Movement. Ich kann mir vorstellen, dass es die nächsten ein, zwei Jahre wirklich richtig harte Techno-Musik mit Rap-Lyrics drauf geben wird. Auch kredibile Sachen.
Mhm. Geil.
Ja.
Ich brenne ja auch immer, ich mache ja auch gerade so viel Zeug. Wir reden auch immer so ein bisschen durcheinander.
Ja, ne?
Und so viel Produktion und ich werde einfach nicht satt. Ich habe jetzt gerade, wie ich am liebsten, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, würde ich sagen, wir machen noch kurz eine Rap-Techno-EP. Ohne Scheiße, wir werden wahrscheinlich.
Wenn
wir,
so krass?
Ja, so arg. Ich, hab so, ich bin so hungrig. Ist sofort, Idee, ich will es einfach machen.
Also voll
ich
geil.
Wenn ich nicht schlafen müsste, würde ich nur Musik machen.
Verzichte doch auf Schlafen einfach.
Versuche ich ja immer wieder. Versuche ich ja schon seit Oktober 2019. Nee, es ist krass. Also wirklich so diese. Und ich glaube, bei dir sehe ich auch diesen Hunger. Oder so, das Bild, wie du gerade beschrieben hast, fand ich so schön. Du sagst, das musste jetzt raus.
Ja.
Ich musste jetzt Musik machen. So. Das ist wie essen müsste oder aufs Klo. Und man muss es jetzt machen. Ah, mega.
Ja, es ist einfach das schönste Gefühl, etwas aus nichts zu erschaffen. Also es ist wirklich so, wenn da dann so eins zum anderen kommt und auf einmal denkt man sich so, krass, aus meinem bloßen Hirn habe ich jetzt irgendwie hier diesen Song rausgeschnitzt. Das ist schon irgendwie absurd. Also dass man diese Gabe hat, das ist irre. Also,
das ist so, ein unbeschreibliches Gefühl.
Ja. Es ist wirklich, völlig, völlig irre. Und ich würde gerne kurz noch über einen Song sprechen. Das fällt mir nämlich ein, 1000 Meilen.
Mhm.
1000 Meilen hast du.
Paar tausend Meilen.
Für mich wirklich der beste Song seit Ballonherz.
Wirklich?
Drauf, ja. Ich finde den so. Das war der Song, der mich am ersten gecatcht hat von der EP. Und der auch, ich weiß auch nicht warum, der hat so eine schöne Melodielinie, der ist so musikalisch.
Mhm.
Weißt du, der ist nicht, machen einen Beat und rappen drüber, sondern der hat so eine Musikalität, der auch als meistens Schimpfwort, aber als Singer-Songwriter-Song irgendwie funktionieren könnte.
Oh, weißt du, dass du das sagst, weil ich finde, dieser Pre-Chorus hat sowas Ed Sheeran-mäßig.
Ja, voll. Ja, aber gar nicht cheesy, überhaupt nur cheesy.
Okay, so, witzig, dann auch, weil der Song wäre es nach dem Label gegangen, wäre nicht drauf gewesen.
Echt?
Der EP.
Ja, gut, Labels, meine.
Ja, weil die fanden den zu platt, weil da ist so. Da habe ich nämlich die Trotzphase in meiner Trauerphase eingeleitet. Und da bin ich ja so, mir scheißegal, wenn du mich vermisst, sage ich da, ich sitze mit einer 10 in einem AMG und so.
Ja.
Und das sind natürlich irgendwie so Keywords, wo Leute sagen so, das haben wir jetzt schon so oft gehört.
Ja.
Und dann bin ich so, aber ich saß halt mit einer 10 in einem AMG. Also, ich habe auch das Recht, das zu sagen. Aber ja, der polarisiert ein bisschen, weil viele mögen den aufgrund der Melodien und viele finden ein bisschen zu platt aufgrund der Lyrics. So ein bisschen. Ich verstehe aber beide.
Ja, aber die Lyrics sind ja auch ein Stück weit Zitate aus den letzten Songs. weißt du, von dir, von der letzten Phase, als du da drinnen saß in deinen Autos, in deinen Limousinen, die Videos gedreht hast und gesagt hast, ich bin hier der Pimp, ich bin der Player und ich habe nur eine 10 von 10. So. Ja. Und jetzt bist du bildlich gesprochen so ein bisschen gebrochener, aber hast trotzdem noch diesen Faible für den AMG, für die Roli und so weiter und so fort, weil das lässt sich ja auch nicht rausnehmen aus dir, das ist ja ein Teil deines Charakters.
Ein kleiner Prolet.
Eigentlich. Ja,
ist, ja ist den mag ich.
Mag das ja auch und finde das auch richtig und ich finde es auch richtig, das weiterhin zu sein und nicht zu sagen, okay, jetzt mache ich hier traurige Lieder, deswegen existiert die Seite nicht mehr in mir. Das wäre unehrlich.
Ja, voll.
Deswegen mag ich den Song.
Cool.
Weil es beide Facetten oder mehrere Facetten hat. Und ich mag die Hook, ich finde das total schön. Kann man mitsummen und ist eigentlich ein Radiohit. Ja. Sollte man Radiosender mal sagen.
Radio.
Ja. Ja. An ich alle Radiosender, die gerade zuhören.
Hast du die Nummer vom Radio?
Genau. Du Radio.
Wie hart und unmöglich ist es gerade noch im Radio zu funktionieren und bringt das überhaupt noch was, im Radio zu funktionieren?
Also ich glaube nicht, dass bei uns im Label jemand mit meiner Musik zum Radio geht, weil ich glaube, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, in den Top 100 sind irgendwie ein oder zwei deutsche Songs aktuell. Sonst wird nur noch englische Musik gespielt. Und ich frage mich auch, also diese Umfragen finden ja immer noch telefonisch statt tatsächlich, was so die Leute hören wollen. Und ich frage mich, wer dann da sitzt und sagt, hey, wir spielen jetzt nur noch englische Musik, weil deutsche Musik wollen die Deutschen nicht mehr hören. Mhm. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Deutschen keine deutsche Musik hören wollen.
Wir wollen nur die Spotify-Charts anschauen. Ja, das ist ja nur, also der Top 20 nur deutsch.
Eben. Und es gibt ja in Frankreich gibt's ja eine Quote, die eingehalten werden muss von französischsprachiger Musik. Ja. Fände ich eigentlich ganz schön, hier auch zu Lande das mal einzuführen.
Ich weiß nicht, ob wir eine Quote brauchen. Also wie gesagt, auf Spotify und so weiter ist ja eh alles nur noch viel zu viel Deutsch, wie ich finde, manchmal auch. Ich weiß nicht, ob Quoten funktionieren. Eigentlich muss es der Markt regeln.
Aber der Markt ist ja, wird ja von so Gatekeepern eigentlich nicht regeln gelassen. Ja. Da stehen ja einfach dann so die Radio-Boss-Player sind so, nö, wir entscheiden uns jetzt einfach gegen deutsche Musik. Ich weiß nicht, ob sich das einpendelt.
Ich glaube, es ist, also ich persönlich höre seit 100 Jahren kein Radio mehr und ich weiß nicht, ob Radio bei den, also ich habe einen 14-jährigen Sohn, bei dem spielt Radio definitiv gar keine Relevanz mehr. Ich glaube, der weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass Radio an Relevanz verliert. Was das Fiese dabei ist, dass Radio halt nach wie vor die höchsten GEMA-Quoten zahlt.
Ja.
Und das ist halt der Scheiß dahinter.
Ja.
Dass du über Spotify halt einen Bruchteil von dem bekommst, was du über Radio-Airplays bekommst. Und dadurch bleibt halt, wie du gesagt hast, die Gatekeeper halten ihre Gates, die Großen werden größer und die Kleinen dürfen so ein bisschen den Sand abbekommen, den Spotify abwirft.
Ja.
Was ich total schade finde. Ich finde es eher, und das haben wir, glaube ich, zum 100. Mal jetzt, ich finde es eher wichtig, dass Spotify die Regeln ändert und den Geldfluss ändert.
Ja, das ist schön.
Ja, und auch bei Leuten, und auch das haben wir zum 100. Mal, sorry dafür, bei Leuten wie jetzt ich zum Beispiel, der wahnsinnig viel Spotify hört, mit seinem Familienaccount irgendwie 15 Euro oder 18 Euro zahlt, was echt ein Witz ist, weil ich früher 200-300 Euro im Monat für CDs ausgegeben habe, Platten ausgegeben habe, was völlig unfair ist, sagen, hey, zahl du 30 Euro im Monat, fair enough, mindestens, also so, und dadurch mehr Geld ausgegeben werden darf. Und da finde ich es richtiger, der Musik mehr Relevanz, mehr Wertschätzung entgegenzugeben. Und Wertschätzung ist auf dem einen natürlich Place, auf dem anderen Thema natürlich Geld, klar.
Ja, voll.
Ja, damit du dich weiterentwickeln kannst als Künstler und auch das Geld einsetzen kannst, weil es wird ja nicht billiger. Und wir wissen alle, der Markt ist gerade so beschissen, auch was Live-Sachen betrifft, dass da, wenn du eine Tour spielst, die auf null rauskommt, dann kannst du schon Haken dahinter machen.
Ja, absolut. Ja. Produktions unglaublich teuer.
Ja.
Gagen der Mitreisenden unglaublich teuer.
Ja.
Das ist schon wild, ja.
Mit welchem Setup tust du denn?
Ach, ich war jetzt ganz puristisch. Ich habe einen DJ, der ist aber nicht mit auf der Bühne, sondern der hat so ein Ableton-Projekt und ist meistens irgendwie beim FOH, weil er kein Bühnenmensch ist.
Ja.
Und dann bin ich eigentlich ganz alleine auf der Bühne.
Krass.
Und Licht ist mir wichtiger als Sound tatsächlich.
Ja. Du bist so ein Vogel, ey.
Hauptsache ich sehe gut aus auf der Bühne.
Geil, aber.
Nee, ich bin immer so, der Örtliche, den kriegen wir schon irgendwie dahin, dass es gut klingt. Ich meine, ich habe ja eh ein Playback und ein Mikrofon und das kriegen wir schon hin.
Ja, ja.
Und wenn da jetzt aber irgend so ein Jochen steht und die ganze Zeit immer nur so 3 Sekunden nach dem Drop das Strobo drückt.
Du meinst der die Lichterorgel bedient?
Genau, ja.
Der Lichtjochen.
Ey, wie viel ich mich mit Lichttechnikern in meinem Leben gestritten habe. Das war so, es ist unglaublich. Da fehlt teilweise wirklich das Taktgefühl, wo man ja denkt, na, du bedienst es ja und ich zähle noch 3, 2, 1, jetzt kommt der Drop und es ist so Strobo, wirklich 2 Sekunden versetzt Und ich lasse die Show filmen
ja.
Und habe ich schon mit Lichttechnikern auf Tour im Hotelzimmer hingesetzt, bin die ganze Show durchgegangen und habe gesagt, hier, zu spät, zu früh, warum mischst du da lilanes Licht mit Orange? Das sieht so scheiße aus. Was ist das? Das kann nicht sein. Und deswegen ist mir super wichtig, dass da ein sehr fähiger Lichtmann oder Lichtfrau ja. mitfährt, weil es einfach Eindruck macht, wenn man was in die Augen
kann ich verstehen, wirklich. Also es ist ein Riesenteil der Show, tatsächlich. Ja. Und es ist für die Leute wahrscheinlich wesentlicher als der gute Sound, tatsächlich.
Voll. Und in diesen Clubs, in denen ich auftrete, sind ja auch relativ klein, hat das schnell dann so ein Jugendzentrum-Charme.
Ja, verstehe.
Und wenn man da aber ein bisschen Rauch macht und ein bisschen indirektes Licht von hinten, dass alles ein bisschen mystisch ist und so, dann kann man da schon relativ schnell was machen, das cool aussieht und...
Ja.
Ja, deswegen Licht, größer Sound.
Ja, geil.
Ich war, also gestern beziehungsweise vor ein paar Tagen war ich auf einem wunderschönen Konzert. Jan Plewka singt Rio Reiser.
Mhm.
Jan Plewka, für mich einer der größten Songwriter überhaupt, war im Texter. Im Kesselhaus, eine Location, die völlig in Ordnung ist. Und da hat das Licht so dermaßen gebombt, weil die waren, also er spielt ja die Rolle von Rio Reiser und singt nur Rio Reiser und Tonsteine Scherben Songs und da ist teilweise dieses komplett rote Licht nur auf ihn alleine und plötzlich geht das ganze Saallicht an und er läuft durch Saal und du bist plötzlich Teil dieses Ganzen und immer wieder wunderschöne Lichtstimmung gehabt, teilweise komplett dunkel und es war jetzt nicht viel, weil die haben sicherlich keine großen Produktionskosten und die haben wahrscheinlich das gearbeitet, was drinnen hängt im Kesselhaus. Und da war es genauso, wie du gesagt hast, das Licht hat so wahnsinnig viel ausgemacht, um auf der einen Seite diese intime Geschichte und auf der anderen Seite wir alle zusammen demonstrieren, mach kaputt, was ich kaputt mache. So. Okay. Richtig, richtig schön.
Es fällt mir gerade ein, ich habe es total vergessen, ich war schönerweise mal wieder bei meiner mit Lieblingsband, den Junos.
Ah,
die haben hier, kennst du die auch? Mhm. Die Österreicher, zwei Brüder, wahnsinnig geil, Indie, Elektronika. Und die hatten, also vielleicht, weiß nicht, hast du einen festen Lichttechniker? Die hatten ein Mädel dabei.
Mhm.
Und ich bin rein und ich war so geflasht vom Licht. Das war, also Farbmixe, die ich so noch gar nicht kannte. Und es war nur so tasteful. Ich bin extra hintergelaufen, um zu gucken, wer dieses scheiß Licht macht. Und ob das jemand vom Haus ist, der jetzt einfach das übt. Also vielleicht muss ich dich mal connecten.
Ja,
so,
das war
die krasseste, schönste Lichtshow, die ich je gesehen habe. So.
Wo war das?
Das war in diesem...
in dem meinst du?
In
wenn man rechts sind die einfach...
Ist auch in Neukölln, in so einer neuen Konzertlocation, die
durch... Hole 44?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Schön aber auch da.
Kenn ich nicht.
Schön, irgendwie steril, aber das haben Techniker mit Liebe gebaut, den Laden.
Ja.
Da sitzt einfach alles.
Ja,
so. Und das ist lustiger vom Magnetclub, der alte Techniker ist das. Ja, ja. Mit dem ich immer früher gestritten habe. Und ich treffe den natürlich immer noch mit seinen langen Haaren und seiner Technikerfigur und seinem scharfen Gürtel.
Scharfer Gürtel.
Und ich sage, Peter. Und er sagt, Henne, Alter, ohne Scheiß.
Witzig.
Und das ist 16 Jahre her oder so. Und das ist, was ist für ein Laden?
Oh, Magnetclub, sagt er, hey, gute Zeit.
Wir hatten halt das Geld zusammengeschaufelt irgendwie und haben versucht, das Schönstmögliche zu bauen. Du fährst halt von hier vom Studio gefühlt eine Stunde hin. Irgendwie
ja.
Der beschissenste Weg aller Zeiten. Ja. Könnte dem ein bisschen irgendwie in die Quere kommen. Aber Mann, Alter, die Anlage, das ist alles, das ist mal wieder eine Konzertlocation, die dafür gemacht ist, dass da Konzerte gespielt werden.
Voll.
Und nicht irgendwie, kriegen wir schon hin, ein bisschen umgebaut. Richtig, richtig fett, ey. Ja.
Apropos Konzerte, suchst du die Locations mit selber aus von deinen Konzerten oder macht das
schlechte Booking-Agentur?
Macht schlechte Booking-Agentur.
Da halte ich mich komplett raus.
Wer bucht dich?
Bomber der Herzen.
Okay,
nice. Schon seit Ewigkeiten, elf Jahre auch.
Ja, die haben auch schöne Locations ausgesucht, finde ich, von der Größe her. Und von
voll.
Frankfurt Zoom ist eine tolle Location.
Das ist eine geile Location.
Ja, neu gemacht.
Ja. Ach, haben die
Das Zoom hat ganz neu aufgemacht.
Ah, okay. Ja. Und Stuttgart in meiner Schräglage,
ja.
Bin ich auch mal gespannt. Da werde ich besuchen kommen. Am 7.11., also 07.11 spielst du in Stuttgart.
Wow. Der Jens, Alter, jetzt kommt der gleich mit Illuminaten um die Ecke, was der dann Zahlen heute alles lesen kann.
Ich habe sogar die 07.11 so gar nicht.
Wahnsinn. Also, du bist ein Zahlenmensch.
Öfter mal festgestellt. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss mal aufwachen. Und in Berlin im Cassiopeia. Ja, schöne Tour. Wie gesagt, vom 4.11. bis zum 12.11. bist du auf Tour.
Mhm.
Es gibt von einigen Konzerten auf Event-Tim-Tickets, ansonsten gibt es
Ticketmaster,
mhm. Okay. Das heißt, sie sind dann exklusiv auf manchen Konzerten drauf. Und
genau, ja.
Keine Ahnung, warum. Ein Scheißspiel.
Whatever.
Ja, weil ich dachte, ich guck natürlich immer zuerst, also ich gucke immer zuerst bei Eventim und dachte, das ist aber eine kleine Tour, irgendwie nur vier Städte und dann habe ich auf Instagram gesehen, das sind ja mehr Städte. Ich dachte, warum spielt er nicht in Berlin? Warum ist er nicht in Köln? Und dann habe ich gesehen, dass es noch andere Konzerte gibt.
Irgendwelche Hintergrundgründe, die ich nicht verstehen werde.
Ja, musst du wahrscheinlich nicht. Da gibt es irgendwelche Deals, wo es dann 2% mehr gibt, genau, am Anfang und so weiter und so fort. Machst du ein physisches Release auch, nee, zu der EP? Gar nicht?
Wäre schön, aber ja, ich weiß nicht, ob... Oh, servus.
Da spricht der Kater. Da kommt die Zwiebelstimme zurück. Also,
guten servus. Morgen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also so eine CD, vielleicht so ein Bundle, aber keiner kauft sich ja eine CD. Der CD wegen Vinyl ist auch schwierig, dauert ewig, ist teuer. Okay. Alles mit sehr viel... Und dann ist es doch, habe ich halt einen Deal über digitale Releases, dann müsste man den Deal nochmal ändern und so. Das ist es, glaube ich, nicht jetzt.
Nee, funktioniert gerade nicht.
Zu viel Aufwand dafür, dass dann 100 Leute sich die
CD ist doch echt, also CD ist doch in, das kann man doch nicht mehr machen, es sei denn, man ist Schlagersänger oder so und die Leute hören noch CD. Aber kein Mensch hat das.
Nee, aber trotzdem werden die Bundles verkauft ohne Ende von den mittleren und großen Namen.
Aber wegen dem Lollipop, der damit...
Ja, klar, muss... Keine Ahnung, beispielsweise Prinz P, die ADHS-Platte mit einem fetten Pulli, der normalerweise auf seinem Label, keine Ahnung, 79, 89 Euro kostet dann im Bundle 49 mit der CD. Und das ist einfach, gut, Friedrich macht immer wahnsinnige Qualität bei seinen Merch-Sachen. Und klar, dann kaufst du es und dann hast du irgendwie die CD rumliegen.
Ja, klar.
Was mache ich jetzt damit? Sieht schön aus, bleibt irgendwie 3 Wochen in der Bibliothek stehen und dann fliegt es halt dann doch irgendwann leider Gottes. Ja. Ja, so ist es leider. Und das ist so ein bisschen auch wieder Thema Wertigkeit Musik. Wir brauchen ein neues Medium für Musik. Ja. Wir brauchen was wir verschenken können. Weil ich glaube, wir uns alle, als wir klein waren oder mittelgroß waren, haben wir CDs geschenkt bekommen oder Kassetten geschenkt bekommen als Kinder und so weiter. Und haben uns gefreut, auch an Geburtstagen hast du eine CD geschenkt bekommen von Freunden. Und heute soll ich dir jetzt einen 10€ Spotify-Gutschein schenken. Oder?
Das ist schon sad.
Ja, da brauchst du irgendwas Neues. Irgendwann fällt was ein. Und dann werden wir Milliardäre.
Ja, Mann.
Davon gehe ich aus. Du hattest vor kurzem einen super schönen Talk auch mit Alexa. Mhm. Fand ich wirklich toll.
Auch.
Ja. Tolle. War wirklich ein toller Talk. Hat echt Spaß gemacht. Und die ist ja auch so ähnlich deep wie du in manchen Situationen und denkt viel über sich selber nach und macht viel. Ich will noch mal ganz kurz auf das Feiern zurückkommen. Ich habe das Gefühl, du bist ein Mensch, dessen Kopf ständig arbeitet und dass es da auch wenig Buffer zwischen Kopf und Emotionen gibt. Dass es nicht viel braucht, dass du auch positiv und negativ explodierst. Kann das sein oder war das mal so? Ist es besser, schlechter geworden, wie auch immer?
Also negativ explodiere ich relativ selten, weil ich sehr harmoniebedürftig bin.
Okay.
Deswegen akzeptiere ich manchmal Dinge, die mich sauer machen, weil ich keine Lust auf die Konfrontation habe. Und dann explodiert es aber irgendwo anders dann unverhältnismäßig. Aber tendenziell bin ich schon auch eher emotional ein extremer Mensch. Aber selten ist Wut eine Emotion, glaube ich. Es ist eher so eine starke Melancholie oder eine absolute Euphorie und absolutes Drübersein. Das passiert schon, ja. Und es hat auch viel mit drüber nachdenken zu tun, schon viel mit Selbstreflektieren und die ganze Zeit irgendwie im Austausch mit mir selbst sein, auf jeden Fall.
Es gibt ja Menschen, ich gehöre nicht dazu, die ihren Kopf steuern können und das alles mit sich selber im Kopf ausmachen. Bei mir ist es auch so, es geht sehr, sehr schnell in die Emotionen.
Ja.
Also wirklich, ich habe da leider Gottes auch das Thema, dass es oft bei mir auch in die Aggression reingeht, in die Wut reingeht, weil ich nicht rauskomme. Ich bin so voll, ich muss jetzt raus, dann verprügel ich meistens ein Henne am Wochenende.
Ja. Zu Recht. Bietet sich ja auch an.
Ja, klar. Der ist ja ein bisschen kleiner. Aber unglaublich stark. Unglaublich stark.
Redet ruhig über mich, ich bin ja gar nicht im Raum.
Nee, der hat. Henne hat ja als einziger von uns dreien, glaube ich, eine Kampfausbildung oder so. Auch in Kampfausbildung.
Nur auf der Straße.
Nur auf der Straße.
Nur in der Düsseldorfer Altstadt habe ich eine Kampfausbildung gemacht.
Ich glaube, das reicht.
Was hast du für eine Kampfausbildung gemacht?
Nee, gar nicht. Nee, wir haben hier immer früher Kickboxen gemacht.
Okay. Ja, nur ein bisschen Kickboxen, ein bisschen.
Ja, das muss ich ja mal wieder machen, ey. Das Leben zurückholen.
Was machst du gerade in Sport überhaupt, außer laufen jeden Tag?
Ich laufe nicht jeden Tag.
Nicht mehr?
Nee, ich starte hier morgens um 8 gegen 9.
16 Uhr.
8 gegen 9 und bin um 11 raus. Oder 11 frühestens eher gegen 3. So sehen die Tage gerade aus. Und ich bin nicht im Zeitplan. Bin komplett hinterher. Ja, aber die ersten Platten sind jetzt fertig tatsächlich. Bei mir da fetzen gerade die Masters rein, Alter. Ich kann die nicht mal mehr anhören. Kriegst du am Tag irgendwie 24 Nummern vom Mastering zurück. Hör mal durch auf Korrektur. Wow. 24 Nummern hören, Alter. Aber das muss dann eine Künstlerseite. Weißt du, muss ich auch sagen, so mir persönlich, ich habe alles getan, was ich kann, wenn eine Platte fertig ist. Und wir wissen beide beim Mastering, was passiert da noch. Also, ja. So, weißt du, so das sind Leute meines Vertrauens, die werden es schon gut machen. Ist am Ende irgendwo ein Wandlungsfehler und ist ein Knackser drauf, ist mir scheißegal. Dann knackt es halt. Also, who cares? Dann rufen die super wichtigen an und sagen, ein Knackser drauf. Ja, und bei 24 Songs ein Knackser in eine Millisekunde. Hörst doch nochmal an, loop doch den Knackser. Straf dich doch, mach dich doch psychisch. Wirklich, nee, das ist einfach dann, ich finde es voll schön, dass man auch sagt, okay, Kampf ist vorbei von der Platte und dann.
Loslassen.
Das ist ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Ist vollkommen egal.
Keine Schwein.
Nee, wenn der Song guter ist und irgendwie die Emotionen stimmen, dann so wie du mit dem Licht eigentlich. Das ist genau, also ich verstehe das total, eigentlich voll die blöde Aussage. Aber ich verstehe es zu 100%, weil das ist die Stärke, das ist das, was mehr die Emotionen unterstreicht als der Sound.
Ja.
Voll krass.
Ist es bei dir so, dass du, wenn du abgegeben hast, auch loslässt?
Das war nee. Nein, wenn ich wen antworten darf, auf gar keinen Fall.
Naja, doch, eigentlich schon, weil dann weiß ich ja, ich kann nichts mehr ändern. Lustigerweise ist es aber so, dass wenn ich abgegeben habe, dann ist der Song für mich tot. Ich habe den so lange für mich gehalten wie so ein kleines Baby und war so, ich habe diesen Schatz, den hat keiner außer mir und meine fünf Freunde, denen ich den Song geschickt habe. Und in dem Moment, wo ich den so rausstelle und er auch bewertbar für die breite Masse wird, ist es für mich wirklich wie ein, der ist weg für mich. Mhm. Der gehört nicht mehr mir, der gehört jetzt irgendwie den anderen Leuten und dann lasse ich automatisch los. Da bist du auch so Selbstschutz, weil ich halt nicht will, dass Leute sich so krass da drauf stürzen und den bewerten. Weil ich habe den ja für mich schon bewertet. Ich habe den total aus einem absolut egoistischen Grund gemacht und habe für mich bewertet, der Song ist so, wie er jetzt ist, gut. Und dann stelle ich ihn raus und dann bin ich eigentlich so, ich will eure Meinung nicht hören, außer sie lautet, das ist unglaublich. Das ist großartig.
Aber trotzdem liest du Kritiken.
Ja, voll.
Wobei die mittlerweile auch nicht mehr allzu wichtig sind, weil keiner sich mehr wirklich Zeit nimmt. Habe ich das Gefühl, wenn ich Kritiken lese von Platten, denke ich immer, okay, das ist Wikipedia-Eintrag gelesen und irgendwie abgeschrieben von anderen Sachen, weil die wenigsten, die Kritiken schreiben, sind ja noch JournalistInnen, sondern es sind ja meistens irgendwelche Fans oder Nicht-Fans, die ihre eigene Meinung nach vorne tragen wollen, was ich echt super schade finde. Bei mir ist es so, ich produziere, also ich mache Werbung, Events, Konzepte, Markenstrategie und so weiter. Also ich produziere für andere, nicht für mich und habe immer das Gefühl, wenn ich fertig bin und abgegeben habe, dass es scheiße ist. Also ich habe zwei Tage später will ich es anders machen. Ich will es einfach anders machen. Ich denke so, ich habe jetzt was Neues gesehen, ich habe eine neue Idee, weil mein Kopf halt einfach weiterarbeitet und nicht aufhört und nicht abschließt. Und ich musste echt noch ganz, ganz viel lernen.
Aber kurze Frage für mich an dich. Ist es aufgrund deiner Idee und deiner Arbeit oder ist es dann das Ergebnis des Teams?
Nee, das Ergebnis, also ich lasse es los und lasse das Team dann weiterarbeiten dran und bin auch niemand, der das Team dann, die machen dann ihren Job und die machen ihren Job besser, wie ich meinen mache. So
das ist
auch richtig so, die sollen ihre Sachen machen und ich bin dann nicht mehr, ich bin dann gerne beratend noch tätig, aber ich bin dann nicht, mach's bitte anders, weil jeder hat seinen eigenen Kopf. Ich bin nur der Meinung irgendwie, wenn ich das abgegeben habe, es hätte eine bessere Idee gegeben, es hätte was Besseres gegeben, weil ich ja nicht jetzt den Song mache und der ist fertig, sondern die Marketing-Idee, die Markenstrategie, der Name, wie auch immer, das ist nicht so eine Woche später, wenn ich dann was Neues sehe oder was Neues höre oder ich lasse mich viel von Kunst, Musik und so weiter inspirieren, denke ich, nee, kacke, das hätte so machen sollen, das wäre geiler gewesen, das wäre es mutiger gewesen, wäre es radikaler gewesen, also ja, wobei ich glaube echt, dieses Thema Radikalität ist manchmal so, ist wahrscheinlich in der Musik ähnlich. Du hast ja, wir haben Briefings, in der Musik hast du halt Algorithmen und so, du weißt genau, ein Song soll so und so lang und so weiter und oft fehlt dir auch so ein bisschen der Mut, diese ganzen Ketten zu sprengen.
Mhm, absolut, na klar.
Mhm. Das finde ich voll schade. Also ich glaube, wir müssen alle wieder so ein Stück weit zurück in eine Radikalität.
Ja, es ist halt immer so, ich hätte richtig Bock, 7-minütige Songs zu machen, wo ich durchrappe, aber ich weiß einfach, es juckt keinen. Also es kommt, findet keinen Anklang und es ist natürlich immer, ich habe jetzt nicht zum Beispiel die Freiheit zu sagen, ich bringe morgen einen Song raus, der 7 Minuten durchgerappt ist. Da sitzen halt ein paar Leute, die mir Geld vorher gegeben haben. Und die sagen, ja, da haben wir aber noch ein Wörtchen mitzureden. Und wir denken vielleicht, der andere Song wäre jetzt besser, den rauszubringen. Und wenn der dann halt floppt kommerziell, dann ist halt wieder ein Dart-Pfeil, den ich schon wieder an der Dartscheibe vorbeigeworfen habe, so ein bisschen. Ne? Und diese Dart-Pfeile sind in manchen Konstrukten halt erschöpflich. Wenn ich jetzt total independent bin, dann würde ich auch 7-minütige Songs einfach auf den Dienstag hochladen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen abhängig ist, wie du vielleicht in deiner Arbeit von Kunden oder ich von Labels, dass man da einfach diese Radikalität sich gar nicht erlauben kann teilweise, weil man halt das absprechen muss und weil man ja auch vorher prognostiziert, was könnte funktionieren und was nicht. Mhm. Und ich glaube, ja, dass da die Kreativität auch drunter leidet, also auch in deinem Job wahrscheinlich. Dass ja,
aber brauchst du dann nicht die Katharsis zu sagen, ich hau's einfach mal raus, keine Ahnung, viele haben alte Egos, die dann unter anderem Namen rauskommen, um das auch rauszulassen?
Ja, dann ist halt die Frage, also wie sinnvoll ist das in Relation zu dem, was es an Aufwand mitbringt, ne? Mhm. Also soll ich mir jetzt noch ein AKA geben und dann wie weise ich aber Leute darauf hin, dann sind die schon wieder verwirrt. Dann poste ich auf meinem Olsen Instagram-Kanal, ich habe mir jetzt hier Big O. Ja. Das heißt jetzt Big O. Und das ist mein neuer Song, aber der ist kein Olsen-Projekt, sondern ist ein Big O-Projekt. Und dann sind wieder schon so verwirrt, die Menschen.
Aber ich glaube schon, dass es für die künstlerische Weiterbildung oder Weiterentwicklung es manchmal einfach Dinge bedarf, die man machen muss und die vielleicht überhaupt nicht diesen kommerziellen Verpflichtungen entgegensprechen. Also ich habe den AB1-Künstler aus Amerika unter Vertrag, das ist ein Maler, der hat irgendwann mal so seinen Weg gefunden gehabt, das war wahnsinnig erfolgreich und dann hat er angefangen, für den kommerziellen Markt Scheiße zu bauen, weil er einfach raus musste. Also er war so an einem Punkt, wo er gesagt hat, jetzt ist er erfolgreich, ich entwickle mich gerade nicht weiter, ich reproduziere die Arbeiten, die ich mache und hat dann wirklich so 2-3 Jahre unverkaufbares Material geliefert, bis er wieder ist so, wir haben Ausstellungen verloren, wir haben...
Scheiße für dich halt, ne?
Nein, also, ist nicht scheiße für mich, weil in dem Long-Term wiederum, jetzt nach ein paar Jahren, wo er jetzt auch wieder hungriger geworden ist, weil er nicht mehr so erfolgreich war, aber alles ausprobiert hat, kommen plötzlich in die neue Arbeiten Facetten von diesem Zeitraum rein, die neuen Arbeiten unglaublich machen.
Geil, so, danke. Peng, so muss es
das
sein.
Das meine ich damit. Ich glaube, das ist diese beim Kochen nimmst du irgendwelche Gewürze, die vielleicht erst gar nicht schmecken, aber im anderen Kontext irgendwann schmecken sie dann bombastisch, weil es sowas noch nicht gab und weil es sowas neue Geschmacksexplosionen gibt. Absolut. Und ich glaube, da haben wir als KünstlerInnen einfach diese Banden uns zu festsetzen lassen, um wirklich rauszubrechen. Weil ich glaube, nur so funktioniert es, weil du hast ja auch noch 30 Jahre, 40 Jahre Künstler sein vor dir und musst es ja auch machen. Und ich will jetzt keine Tipps geben, Gott im Himmel, das liegt mir ganz weit fern, aber ich glaube, es ist wichtig, sich manchmal wirklich rauszupressen und rauszubringen und auch Mittelfingern alle zu zeigen und da wieder durchzugehen.
Absolut. Stimmt.
Auch wenn es extrem hart ist und extrem schwierig ist, weil du hast ja selber gesagt, es gab schon ein paar Majors, die dich gedroppt haben und es gab auch schon ein paar Flops in deiner Karriere und natürlich kämpft man, natürlich hat man auch Existenzgeschichten. Ich meine, wir leben ja nicht nur von Luft und Liebe.
Ja, aber es ist krass, ich bin ja sauf, wenn in dem Gespräch fällt mir gerade auf, wie unfassbar frei ich arbeiten darf. Ne? Mhm. Es ist halt aber auch nochmal der Unterschied von Produzent. Und vor allen Dingen den Bereich, wo ich arbeite, ist halt null Major. Das ist halt Anti-Major. Und diese Regeln gibt es jetzt auch im Elektronischen ein bisschen so. Und da widersetze ich mich so dermaßen. Ich scheiße auf alles und ich mache, was ich will. Das kannst du halt als Künstler, als Künstlerinnen, kannst du das nicht machen. Also weil du so brandmäßig dastehst so, und dann halt eine Erwartungshaltung von Company und Fans da ist so, bei mir ist es ja so hart scheißegal, ob ich jetzt morgen irgendwie das produziere oder übermorgen das. Wer guckt nach? Wer hat das produziert? Der Künstler guckt nach, aber nicht die Zuhörer. Und deswegen, also Glückwunsch an mich selbst. Nee, das ist ja voll geil. Und der Jens hat so 100% recht. Man wird immer besser in dem, was man tut, weil man es viel tut. Aber die Gefahr darauf hin, dass du dich selber voll einlullst irgendwie, weil du halt nicht mehr diese Risikowege gehst und dann wahrscheinlich auch zum automatischen Abbruch deiner Karriere dafür sorgst, irgendwie ist total krass. Man muss, finde ich, brutal links, rechts abbiegen und dann wieder voll scheitern, um dann wieder zu wissen und dann die 2-3 Kleinigkeiten, wie du meinst, von dem Künstler seiner Extremphase mitnehmen und dann hast du halbes Jahr verballert irgendwie, aber hast 2 neue Skills. Absolut. Und die machen dich, das ist wirklich, das ist so wichtig.
Ich glaube daran, ich glaube daran sehr und ich glaube, dass es uns auch wieder kreativer machen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, wenn man sich so gerade im Deutschrap so die letzten 5 Jahre anschaut, glaub, 5 Jahre wahrscheinlich war es länger, weil wir über Corona ein bisschen ausblenden, haben wir viele KünstlerInnen gehabt, die unfassbar groß waren. Mhm. Also die wirklich unfassbar groß waren und heute gar keine Relevanz mehr haben. Mhm. Überhaupt gar nicht mehr. Weil sie 2, 3 Platten sich komplett reproduziert haben und immer das Gleiche gemacht haben und sich nicht weiterentwickelt haben und dann plötzlich, gut, okay, die haben vor 5 Jahren so viel Geld verdient, dass sie eh nicht mehr arbeiten müssen, aber es ging ja gerade so wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Also das sind ja Künstler rausgekommen und wenn man sich die Sachen anhört, die haben nicht viele haben große Fähigkeiten, vor allem im Rap nicht. Also die es ist nicht mehr, wir hatten vorher das Thema über ChatGPT, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Es schreien ja gerade alle, wie großartig ist es, guck mal, was da passiert, du kannst Songs mit 3 Klicks machen, sagst, welche Stimme danach klingt.
Hast du das gesehen schon?
Ja.
Also, und alle finden das irgendwie gerade so wahnsinnig spektakulär. Ich muss sagen, eigentlich läuft die Scheiße seit 10 Jahren. Die hat angefangen mit Autotunes und geht genau in die Richtung. Also wir haben ja gerade im Pop-Bereich und auch in vielen Deutschrap-Sachen haben wir ja komplett algorithmusproduzierte Sachen. Und nur weil jetzt kein Produzent mehr draufklickt, sondern die KI das macht, macht es nicht mehr arg viel anders. Und ich habe da ehrlich gesagt gar keine Angst davor. Ich glaube, da wird es einen gewissen Stamm an ProduzentInnen und KünstlerInnen, die werden einfach wegfliegen, weil man die aber auch nicht gebraucht hat. Mhm. Und ich glaube, dass die, die ehrlich sind, die wieder ein bisschen mehr Handmade machen, selber wirklich sich Gedanken machen, ich glaube, dass die eine ganz andere Relevanz bekommen in den nächsten 5 Jahren, weil wir werden gelangweilt sein von der KI. Das wird nicht.
Ja, wobei sich das auch schon, das höre ich auch schon seit vielen Jahren, dass ja, das wird sich wieder durchsetzen. Die Leute wollen wieder gute Lyrics hören, die Leute wollen wieder echte Emotionen. Ich bin so, I'm still waiting.
Ja.
Das ist eigentlich so, das, was ja serviert wird, sei es durch Radio oder durch Spotify, ist ja, also die trauen sich ja nicht, einen, sagen wir mal, OG Kimo aufs Modus Mio Cover zu packen, der einer der krassesten Schreiber ist in Deutschland. So. Weil er halt nicht den Hit macht, sondern weil er halt durchrappt, 7 Minuten oder was weiß ich. Aber es traut sich ja keiner. Und das ist halt so schade, weil der Diener, sagen wir mal, der Ober, serviert nur die ganze Zeit dasselbe Schnitzel, weil er weiß, die Leute mögen das Schnitzel.
Ja.
Aber da packt keiner mal, keine Ahnung, irgendwas anderes auf den Teller, in der Hoffnung, dass die Leute das vielleicht auch mögen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die guten Sachen bei den Menschen gar nicht ankommen. So. Und ja, ich weiß.
Das ist eigentlich ist es ja fast so ein, eigentlich müssen die Leute auch wieder geschult werden. Mhm. Weißt du? Und wenn du jetzt anstatt im Schnitzel den Dribbel-Dibbel-Sushi-Wuschi drauf machst.
Dribbel-Dribbel-Sushi-Wuschi.
Wuschi war geil. Ich kam einfach so, Und dann sagt einer, das ist geil, aber die anderen 99 sagen auch, hey, fuck das Schnitzel. Wenn du das jetzt aber immer wieder reinbringst, dann entwickelt sich ja auch ein Geschmack bei den Leuten.
Ja,
weißt du? Und diesen Weg geht halt keiner.
Ja.
Und solange den keiner, also du musst eigentlich die Leute überfordern mit Input und geilem Zeug. Mit Sushi-Wushi oder Wushi-Nushi. Nee, aber tatsächlich, ja. Es ist, wenn man da nicht eigentlich voll draufhaut, dann wird sich einfach nichts ändern.
Wir haben halt faktisch mit Spotify einen Monopolisten in Deutschland. Also es ist faktisch so. Und um Rio Reiser nochmal zu zitieren, mach kaputt, was dich kaputt macht. Spotify regelt alles, wie wir es hören wollen. Also ich merke es ja selber, in meinen Playlists und so weiter, die versuchen immer mehr den Scheiß reinzudrücken, den ich eigentlich gar nicht will. Und ich kann noch so oft sagen, ich will es nicht haben.
Mm.
Ich kann noch so oft den Daumen runter machen und irgendwann werde ich halt auch müde.
Ja.
So, dann läuft es halt dann doch irgendwie. Und ich will es eigentlich gar nicht haben. Und solange, ich glaube, da muss eine Änderung anfangen. Apple hat es versucht mit dem Apple Radio, wo es dann kuratiert hat, aber auch nicht funktioniert, weil sich keiner die Zeit nehmen wollte.
Mm.
Es ist echt spannend, aber trotzdem gibt es dann immer wieder so Dinge, die vermeintlich nicht funktionieren könnten. Was war in letzter Zeit? Provinz war so eine Nummer. Als die angefangen haben rauszukommen, war das irgendwas, was nicht wahnsinnig neu war, aber anders war, ein bisschen lauter war.
Ja.
Und jetzt macht natürlich auch Renina Chuba Features und so weiter. Aber ich fand, das war so was ganz Erfrischendes. So ein paar Jungs, die wirklich gemacht haben, worauf sie Bock haben, die eigentlich überhaupt nicht in diesen Algorithmus reingepasst haben.
Unbedingt.
Und trotzdem durch die Decke gingen. Oder Animal Kantereit vor ein paar Jahren. So eine Sache. Jetzt überlege ich im Hip-Hop Uchi Kimo, ja. Was war in den letzten Jahren im Hip-Hop so wirklich extrem außergewöhnlich im deutschsprachigen Bereich? Gut, die Playboy-Passe-Jungs hier aus Berlin, Simba, so eine Sachen finde ich super spannend, weil die einfach eine ganz neue Attitüde haben.
Mhm.
Mag ich sehr, Paschanim. So
diese 01099 Jungs finde ich auch spannend.
Ja, die sind auch super spannend. Ja.
Die haben auch nochmal einen anderen Vibe reingebracht.
Ja. Und da passiert was und die sind ja auch erfolgreich.
Ja, voll.
Und ich glaube, die sind gerade also gerade so ein paar junge Leute, das sind vielleicht auch die, die dem Markt ein Vertrauen geben, den Plattenfirmen Vertrauen geben, wieder was anderes zu probieren.
Ja.
Ich hoffe zumindest.
Sag mal, wir sind noch zum Spotify-Ding. Ich will gar nicht da jetzt rumlästern oder so, aber mir werden jetzt dauernd so Sachen so geschickt, so Workshop-Sachen und so, die von Spotify intern angeboten werden. Kennt ihr das? Also ich habe das jetzt mehrfach bekommen.
Ich habe gestern auch so ein Riesen-Event, ne?
So All Music Friday und so
Events. Ja, am Donnerstag
war Alter, jetzt machen die so eine Dinger, wo du dann wird man besser auf Spotify oder wie, wenn man von dem was geschickt. Und jetzt pass auf, das Ticket 200 Euro.
Was?
Das Ticket kostet 200 Euro.
Donnerstag waren ja die Podcast-Tage.
Du weißt, was die da jetzt nochmal für Umsätze generieren. Da
erzählte dann Tommy Schmidt und Olli Schulz, wie es funktioniert.
Ja. Oh. Alter. Ja, Glückwunsch. Ja. Nochmal. Herr Kinseski, Glückwunsch für nichts, ne?
Sie waren bei den Spotify-Podcast-Days, jetzt sind sie nach Hockey Podcast.
Ja, wow, ey.
Nein, wollen wir nicht sein, wir wollen Spaß haben. Wir wollen geiles Zeug raushauen. Yeah. Du hast gerade gesagt, für dich steht der Sommer der Liebe davor, der Sommer der Freude.
Ja.
Wie steuerst du das? Kannst du mir Tipps geben?
Ja.
Wie geht das?
Naja, also man muss ganz viel rausgehen und man muss ganz viel mit neuen Menschen in Kontakt kommen. Und zulassen.
Ich lieb's.
Ich lasse das Leben auf mich regnen.
Nee,
Ich lasse mich zu. Ich mache mich auf.
Heißt, du warst verschlossen die letzten Jahre?
Nicht verschlossen, aber ich war sehr in meiner Comfortzone.
Ja.
Ja, und auch und, teilweise sehr, jawohl, doch, vielleicht war ich auch teilweise verschlossen, so ein bisschen gesellschaftsscheu.
Mhm.
Ja, ein bisschen socially awkward, so hatte auch mit so ein paar mentalen Problemen, die Gott sei Dank schon lange zurückliegen, zu tun, wo ich dann auf einmal von einer sehr offenen Person zu so einem, oh, ich meide eher Massen und ich habe keinen Bock auf Smalltalk und so Person geworden bin. Und mittlerweile bin ich so viel, viel offener wieder, viel mehr unterwegs. Jetzt nicht nur feiern, sondern auf generell gehe einfach anders auf Menschen zu. Ich glaube, ich strahle auch irgendwie was anderes aus als in den letzten Jahren. Und merke einfach, es ist schön, mit Menschen sich auszutauschen, in Kontakt zu sein, einfach eine gute Zeit zu haben. Mhm. Und das kam in den letzten Jahren viel zu kurz. Mhm. Also deswegen, der Sommer der Liebe, der steht vor der Tür und ich freue mich sehr drauf.
Geil.
Geil.
Henny, hast du auch einen Sommer der Liebe vor dir?
Ey, ich weiß noch gar nicht, wie das jetzt wird.
Aber vielleicht müssen wir den Henne müssen wir mal aus dem Studio rausziehen,
glaube ich. Erstmal ein paar Dinge fertig machen. Ey, ich freue mich mega nach diesem ätzenden, scheißlangen Winter. Das war echt eine
Drei Jahre lang.
Das war der härteste Winter meines Lebens.
Aber oder? Ja, also voll. Der G hat einfach kein Ende und jetzt so Klick Sommer.
Ja.
Durch meinen Umzug und meinen schönen neuen Balkon und dadurch, dass ich jetzt auch zu Hause noch ein Studio drin habe.
Oh shit, noch mehr arbeiten.
Nee, ich finde es voll geil. Sie hat in diesem Raum ist einfach auch, das ist halt der Raum und ich liebe diesen Raum, aber es ist, ich jetzt gestern meine Studio-Jungs haben mir ein bisschen beim Umzug geholfen, dann sind wir direkt bei mir dort im Studio gehockt und es hat sich aber so richtig angefühlt und wir haben einfach mal wieder Mucke gehört und philosophiert und das macht man hier nicht.
Ja.
Das ist hier ist schon ein Arbeitsplatz für mich und zu Hause. So, dann irgendwie, ich brauche trotzdem dieses Studio-Surrounding, weil ich kann nicht am Laptop und dann irgendwie da ein bisschen Musik hören oder so über diesen. Ich will dann einen geilen Lautsprecher haben und ich will einen fetten großen Screen haben und eine externe Maus und nicht da auf meinem Trackpad rumeiern.
Ja.
Und das hatte ich gestern und dann sitzt mein Mädel und zwei Jungs, wir sitzen wie so vor so einem Fernseher in diesem kleinen Zimmer und irgendwie, die hatten so eine Freude dran. Und ich freue mich im Sommer da zu Hause mal researchen zu dürfen, weil es wieder dich mehr informieren und dann einfach auf meinen scheiß Balkon raus und dann irgendwie da sitzen, rausklotzen und so. Das ist also, ich werde einen brutalen Sommer haben. Brutal.
Brutal.
Mein Sommer macht euren kaputt.
Ich fick euren Sommer.
Und du, Jensi?
Ach du, ich freue mich wahnsinnig auf den Sommer. Es wird richtig geil werden. Ich werde mit Freundinnen und Kindern in den Urlaub fahren, werde da eine schöne Zeit verbringen. Ich bin echt, freue mich drauf.
Ehrlich, also, wo geht's hin?
Wir wissen es noch nicht. Wir waren jetzt eine Woche in Kreta. Das war super schön in Osterferien. Wir wissen es noch nicht. Wahrscheinlich wird es Südfrankreich werden. Irgendwo so ein bisschen Richtung Provence oder so in die Richtung. Bin nicht ganz sicher. Ich habe mir hier noch ich muss die ganze Zeit überlegen, warum ich das aufgeschrieben habe. Hollywood, klar, mein kleines Hollywood ist ein Song. Als mir ist gerade eingefallen, wollte ich dir erzählen, meine Tochter ist 8 Jahre alt, 11 Jahre alt, Gott, sie ist 11 Jahre alt. komme ich auf 8. Ist elf Jahre alt und sie war, glaube ich, 3 oder 4. Dann hat sie irgendwann gesagt, Papa Hollywood, Papa Hollywood. Und ich wusste gar nicht, was sie meint die ganze Zeit. Mhm. Sie wollte deinen Song hören.
Wirklich?
Der lief irgendwann mal und der hat sich bei ihr eingebrannt. Und dann hat sie das immer wieder gehört. Und jetzt hat sie das auch noch gewusst. Ich habe das erzählt letzte Woche, dass du im Studio bist. So, oh ja, das ist der von Hollywood.
Oh, süß.
Sie fand das so schön. Sie fand das, ich weiß auch nicht, was... Irgendwas an der Melodie war wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber das wollte ich dir erzählen, weil das echt schön war.
Liebe Grüße.
Mach ich. Hast du gehört, Lela? Liebe Grüße.
Geil.
Ja, ich glaube, wir sind Richtung Ende langsam, yeah, oder? Wir haben, da haben wir dich natürlich drauf vorbereitet, auch per Mail, schriftlich und so weiter. Haben wir eine eigene Playlist, du weißt ja Bescheid. Und auf der Playlist macht jeder Künstler, jede Künstlerin, macht so 5 Songs, die können aktuell sein, die können alt sein, die einem wichtig sind oder nicht so wichtig sind, die man draufpacken möchte. Erfahrungsgemäß dadurch, dass unsere Künstler in den Briefings nie wirklich lesen, Quatsch, er weiß nichts davon, fange ich immer an, weil ich immer der Einzige bin, der vorbereitet ist, weil Henne weiß auch erst seit 5 Jahren, dass wir das machen.
Er hat mir das nicht vorher gesagt, dass ich da also...
5 Songs willst du jetzt von mir
hören,
ja?
Können auch nur 3 sein. Ich würde gerne auf die Playlist hocken, setzen.
Hock dich drauf.
Ich würde mich, gerne auf die Playlist setzen, aufgrund des wunderschönen Konzerts von Jan Blefka gestern, den Rio Reiser Nummer für immer und dich.
Oh, wow.
Geht raus an Steffi auch, wunderschöner Song. Von dir würde ich gerne einfach, weil es für mich so die Anker der deiner Karriere bisher sind, James Dean und ein paar tausend Meilen draufknallen.
Oh, das
ist für mich
Dankeschön.
So wunderschöner Bogen, der gespannt ist und ich freue mich, wie der Bogen weitergeht. Dann hat Tricky, den ich über alles schätze, mit Martha eine neue Nummer rausgebracht, die nennt sich Swim Away, unfassbar krasse Nummer.
Mhm.
Und dann ein bisschen ambivalent, trotzdem mag ich sie, die neue Nummer von Tretti mit Levin Liam, immer für dich da.
Superschön.
Ja, ja, ich bin ein bisschen ambivalent, aber ich nach 3-mal hören habe ich sie dann doch irgendwie geliebt, die Nummer. Das sind so meine 5 Songs, die ich gerade auf unsere Playlist sitzen, hocken, liegen möchte.
Sehr
so,
gut.
Wer möchte weitermachen von euch beiden?
Henne.
Henne möchte weitermachen.
Versucht noch.
Ich nehme Circle 29 von Robert Koch.
Ah.
Mit dem ich in letzter Zeit wieder irgendwie, also gar keinen Kontakt hatte, aber seine Freundin ist bei mir.
Den ich auch überhaupt nicht mag.
Ich gar nicht leiden kann.
Nee, ey, brutaler Produzent, geiler Künstler. Dann bin ich wieder mit einem Song gestolpert neu, den packe ich jetzt einfach drauf, und zwar von Miriam Makeba, Pata Pata. Mhm. Ist einfach eine unfassbar geile Nummer. Und dann noch von einem mir empfohlenen Producer, Marco Lüß heißt der. Der Song Starter ist unglaublicher Produzent, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lohnenswert, sehr hörenswert.
Nice. Okay. Ich habe welche.
Geil.
Ich habe euch beiden nicht zugehört, weil ich die ganze Zeit parallel
in meinem genau, Spotify aber geil, und jetzt sind genau die gleichen.
Ja,
genau. Von Robert Koch. also ich war letztens auf einer Party, da hat ein DJ aufgelegt mit einem ganz komischen Set. Das war irgendwie so ein Mix aus Ragathon und Trance-Musik.
Okay.
Und ich dachte erst so, boah, er zieht hier richtig die Stimmung raus. Das war eigentlich so ein Rave und dann ging es ganz komisch slow los. Und am Ende haben aber alle gedanced wie nie zuvor. Der heißt Dinamarca, das ist Spanisch für Dänemark, und der ist aus aus Chilene, aber lebt, glaube ich, in Schweden, deswegen heißt er auch Dinamarca.
Ja, klar.
Sinn, ne? Und der hat einen Song mit Rusowski, und der schreibt sich MWAH, Leerzeichen Doppelpunkt 3. Und was relativ spannend ist, der hat so Tempiwechsel in diesem Song, was ich jetzt selten höre tatsächlich. Und ist super spannend, liebt den Song, müsst ihr euch wirklich mal anhören, auch aus musikalischer Producer-Sicht, glaube ich, sehr spannend. Mhm. Und dann würde ich noch Rosalia Kombi Versace draufpacken. Das finde ich einfach gerade unter meinen Lieblingssongs, habe ich mir jetzt nichts bei gedacht. Und ein Song, der immer mir gute Laune bereitet und euch das wahrscheinlich dann auch tun wird, ist Tom Odell mit Best Day of My Life.
Okay. Yeah. Nice.
Vielen, vielen Dank. Und auch wie immer hat unser Gast die letzten Worte, die wahnsinnig weise nutzt. Nimm dein Notebook raus. Wir bedanken uns bei dir. Pass auf dich auf.
Mega schön, dass du da warst.
Ja, voll schön. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Habe ich die letzten Worte jetzt? Also, Ich empfehle euch allen ein Buch, Die Kraft der Gegenwart. Du hast eben über deine Wut und über das Kontrollieren deiner Gedanken, deines Körpers teilweise gesprochen. Da lernt man nämlich, seine Gedanken zu kontrollieren und sich nicht von seinen Gedanken kontrollieren zu
lassen. Ui.
Und wenn der Schmerzkörper in dir ausbricht, der Wut zur Folge hat, dann gibt es auch Taktiken, den zu kontrollieren. Und das Buch hat mir sehr weitergeholfen.
Ach, geil.
Ich empfehle das regelmäßig Freunden und verschicke das regelmäßig per Amazon an Freunde, die sich beklagen, dass es ihnen gerade nicht gut geht. Kraft der Gegenwart ist auf jeden Fall ein Buch, wurde mir auch empfohlen, weil ich das auch mal gesagt habe, dass ich so damit Probleme habe. Und die einzige, um das schlaue Zitat jetzt zum Ende zu bringen, die einzig relevante Zeitform ist die Gegenwart. Jetzt.
Jawohl.
Gestern ist egal, morgen ist egal. Was zählt es jetzt?